Beim Abendmahl haben manche Christen ein wenig Schwierigkeiten. Sie meinen, es sei das Besondere vielleicht, die Feierlichkeit und das Ungewohnte dessen, was hier geschieht. Und da möchte ich Ihnen sagen, dass Sie nur einen Blick ins Herz Jesu tun sollten, so wie es gerade Chor gesungen hat. Wie schlicht hat Jesus das Abendmahl gefeiert. Da war kein Talar nötig, keine Kirche. Sie haben miteinander zu Abend gegessen. Und dann hat Jesus seinen Jüngern zeigen wollen, wisst ihr, wie mein Herz brennt für euch? Und wie ihr die Schwächen unseres Lebens kennt. Wir sind so genannt und tun vor ihm immer so, wie wenn wir selber durchkommen. Dabei kennt er den Jammer deines Lebens. Und er ist nur da und sagt, gib mir doch deine Last, ich trag sie doch. Und das, was dir so peinlich und schwer ist, ich trag's doch und ich lieb dich. Vielleicht haben sie eine gute Mutter gehabt, die sie getragen hat. Aber was Jesus tut, ist noch viel gewaltiger. Und darum geht es beim Abendmahl, dass sie das im Glauben fassen dürfen. Im Glauben annehmen und Ja sagen, Herr, für mich bist du gestorben. Und ich nehme deine Liebe an. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus Christus, wir sind nicht wert, dass du bei uns einkehrst, aber sprich nur ein Wort, so wird unsere Seele gesund. Amen.
Yeah.
Predigtext steht 2. Könige 5, Vers 1 bis 19. 2. Könige 5, wir stehen ja in der Elisa-Geschichte, dem Propheten, der im Norden Israels gewirkt hat. Naeman, der Feldhauptmann des Königs von Aram. Wir haben bisher immer gesagt, des syrischen Königs, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Soldaten der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naemans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naeman hin zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden. So ein Wert über 5 Millionen D-Mark. Und 10 Feierkleider. Wenn die so erfolgreiche Kriegszüge gemacht hatten, dann war auch das richtige Kleingeld in der Tasche. Und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naeman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich sollte den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naeman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. So wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naeman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagte: Wasche dich, so wirst du rein? Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten, und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Es geht um Trinkgeld. Für den Dienst Gottes. Aber er wollte nicht. Da werden wir nächstes Mal noch drüber sprechen, wo es um den Gehasi geht. Da sprach Naeman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel 2 Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wenn mein König in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er aber sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden. Ich werde in den letzten Wochen häufig angesprochen von Hörern unserer Gottesdienste, die sagen: Die Geschichten sprechen mich so unmittelbar an, ich wusste gar nicht, dass das so aktuell ist, was da in der Bibel erzählt wird. Eigentlich sind das ja Geschichten, die 2500 Jahre zurückreichen. Menschen, die in einem ganz anderen Kulturkreis gelebt haben. Und dass das für uns plötzlich solch eine Wegweisung gibt, dass viele, viele von ihnen fröhlich von dem Gottesdienst weggehen und sagen, ich bin schon gespannt, bis es weitergeht. Da fällt ein Licht auf meinen Weg. Es gibt ja viele religiöse Bücher. Heute die Bücher der Theosophie und der Esoterik, komplizierte Gedanken über Gott und die Welt und die Zusammenhänge der Schöpfung. Ist das nicht immer wieder groß und zum Staunen, wie die Bibel ganz, ich möchte sagen, simpel aus unserer Welt erzählt, vom Staub der Straße. Da plötzlich sieht man sich, nicht in Damaskus, sondern da sehen wir uns in der kommenden Woche schon, in den Spannungen, in denen wir stehen. Und da erzählt die Bibel, du kannst Gott begegnen in deinem Leben. Mittendrin in dieser Welt, in den Spannungen deines Lebens, in den Schwierigkeiten, da wo du den Kopf hängen lässt, da ist Gott und begegnet dir. Und ich wollte, dass das heute durch diesen Gottesdienst wieder geschieht, dass sie sagen, ich habe jetzt erst entdeckt, dass Gott mir so nahe kommt, dass ich nicht mich zu ihm emporschwingen muss in ferne Sphären und dass ich nicht mit komplizierten Gedanken grübeln muss, sondern dass ich Gott suchen kann in dem Dickicht meines Lebens, da wo ich nicht mehr weitersehe, wo heute meine Probleme liegen, da möchte ich Gott begegnen. Ich habe wieder 3 Punkte. Erste, von der Rückseite aus betrachtet, sieht alles in der Welt ganz anders aus. Von der Rückseite aus betrachtet, sieht in der Welt alles ganz anders aus. Ich muss Sie zuerst ein wenig in die Geschichte der damaligen Zeit einführen. Die Syrer hatten mit ihrer Eroberungspolitik Erfolg und sie hatten sich das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria einverleibt. Die waren Vasallen geworden, die mussten hohe Steuern entrichten. Und das war natürlich für Syrien oder wie es hier heißt, Aram, eine Glückssträhne. Die hatten Wirtschaftserfolg, da ging es aufwärts. Und einer der geachtetsten Männer, wer konnte es anders sein als jener General, der das große Kunststück vollbracht hat, Erfolg zu haben, Naaman. Wir können uns ja kaum ausdenken, ich denke, von Ihnen wird niemand so in einer schicken Villa wohnen wie jener General und über so unumschränkte Macht verfügen. Wie sieht's wohl in den Herzen dieser Menschen aus, denen alle ehrfurchtsvoll zublicken und vor dem jeder kuscht, die das Sagen haben der Welt, die keine Probleme kennen, Geld spielt keine Rolle, die rechnen da in Beträgen, die für uns gar nie im Leben irgendwo erreichbar werden. Das ist seine Reise, sein Reisebetrag, den er mitnimmt. Ach, kann man sich das vorstellen, was das für glückliche Leute sind? Und die Bibel erzählt uns immer von der Rückseite aus. Und die sieht ein Leben und die Welt und all das, was glitzert und leuchtet und so groß und mächtig ist, immer von hinten her an. Wir sollten uns gar nie so arg von unserem Blick der Augen beeindrucken lassen. Da kommen ja unsere Fragen her, da kommen unsere Zweifel, unsere Bedenken her. Die Bibel erzählt schlicht, wie in diesem Haus, in dieser schicken Villa, der Jammer eingekehrt ist. Und da geschieht nur eine kleine Infektion, aber es ist der unheilbare Aussatz, wie wenn es aus unseren Tagen wäre. Sie kennen das mit den unheilbaren Krankheiten. Und da gibt es keinen Ausweg mehr. Da werden die besten Professoren herbestellt und da werden Gutachten eingeholt von Fachleuten. Und plötzlich ist klar, auch am Ende des 20. Jahrhunderts, dass wir Menschen nichts können, sobald das Lüftlein des Todes dreinbläst. Und da sitzt der Herr General mit all seinen Orden und Ehrenzeichen morgens beim Frühstück und die Wachen salutieren. Und er selber ist bleich und seine Knie zittern, weil er nichts mehr zu sagen hat. Ach, wir Christen, Wir haben doch eigentlich den Durchblick durch die Welt. Wenn wir tagtäglich hören, was die Menschen beschäftigt, was aufregende Nachrichten sind, dass wir wissen, vor Gott ist alles ganz anders gewichtet. Und wenn heute noch Menschen auftreten und prahlen, ach, es dauert gar nicht mehr lange und dann ist unser Leben vorbei. Und was haben wir dann? Und da kehrt die Verzweiflung ein in diesem Hause in Damaskus. Und keiner kann trösten, keiner hat ein Wort. Wenn Sie es doch wissen würden, dass das die Not heute der Menschen ist. Sie haben keine Zuversicht mehr, keine Hoffnung. Keiner kann Ihnen Trost geben. Und da ist eine Sklavin im Hause dieses Generals. Bitte sagen Sie nicht, dass das die Regie Gottes war, die sie dorthin geführt hat. Das wäre makaber. Wenn Sie wissen, was mit dem Mädchen geschehen ist, da steht wörtlich da, die Soldaten nahmen dieses junge Mädchen mit nach Damaskus. Ich möchte Sie bitten, dass Sie in Ihrer Fantasie gar nicht anfangen, auszumalen, was geschehen ist mit diesem reinen Mädchen, dass die Hände dieser Soldaten kamen. Zerstörtes Leben, verpfuschtes Leben, mitgerissen in dem Strudel der unheimlichen Weltgeschichte, wo Menschen so grausam sein können und andere foltern und quälen und ausbeuten und nur ihre Lust suchen. Und so ein Mädchen muss doch geknickt sein, die muss doch am Boden liegen. Und wenn sie in diesem Haushalt ist, ich stelle mir immer vor, die hätte auch sagen müssen, Gott gib mir einmal die Chance zur Rache. Ich will Gift dem in den Kaffee mischen. Ich will mich rächen an dem. Und als sie sah, dass da diese ersten Anzeichen vom Aussatz kamen, wissen Sie, was ich gemacht hätte? Ich bin ganz ehrlich. Ich hätte Schadenfreude empfunden. Ich hätte gesagt, das verdienen diese Leute. Der ist der Repräsentant dieses grausamen Militärs, das uns unterjocht, das unsere Heimat geraubt hat, das mein Leben zerstört hat. Aber dieses Mädchen war eine gläubige Frau. Und das ist der Grund, warum gläubige Christen nicht mitschreien, wie alle Welt schreit. Auch im politischen Gezänk unserer Tage. Und da geschieht etwas ganz Merkwürdiges. Dieses Mädchen liebt ihren Feind. Die Bibel kann das nur beschreiben, was Liebe ist. Sie müssen das einmal an so einer Stelle probieren. Auch die, die Schwierigkeiten haben in ihrer Ehe, mit ihren Kindern, was Liebe ist. Sie liebt diesen General. Und es lässt ihr keine Ruhe, wie doch diesem Mann zu helfen sei. Und ich weiß nicht, wo sie es hat von den Lippen bringen können. Sie durfte ja mit dem hohen Herrn gar nie reden. Sie sah nur die verheulten Augen ihrer Herrin. Und irgendwo zwischen Staubsaugen und Kartoffelschälen, irgendwo mittendrin hat sie es vielleicht sagen können, ach, dass mein Herr wäre beim Propheten in Samaria. Ich wollte Ihnen heute Morgen zeigen, was ein Zeugnis ist. Wissen Sie, was ein Glaubenszeugnis ist, nachdem die Welt schreit? Die Welt braucht gar nicht diese komplizierten Fernsehbotschaften und Gottesdienste, die sie nicht verstehen. Sie braucht Menschen, die mittendrin stehen in den Leiden der Welt, wo die Verzweifelten sind und die dort etwas sagen von der Wirklichkeit Gottes. Vom großen, liebenden Herz des Heilands, der alle Menschen sucht. Ich habe viele Leute erlebt, die Zeugnisse gesagt haben. Am meisten waren die Zeugnisse ganz kompliziert und weltfern. Sie waren theoretisch. Sie waren frömmelnd. Dann haben sie uns immer abgestoßen. Aber dass das Zeugnis gleichsam also ein persönliches Erfahrungswort heute entscheidende Bedeutung hat, bei ihren Kindern, in ihrer Familie und auch Kollegen, die sie treffen. Sie müssen sie immer denken. Und achten Sie mal drauf, so ein Zeugnis kann ja von uns nur abgenommen werden, wenn es aus Liebe kommt, so wie dieses Mädchen den General liebt. Diese kalten, frommen Worte, die doch nur abstoßen, diese ewig langen, langweiligen Predigten, die uns nichts sagen. Aber dieses eine Zeugenwort dieses Mädchens. Ich kenne einen, der hat mein Leben verändert. Und wissen Sie, das ist aus Erfahrung gesprochen. Das Mädchen braucht gar nicht viel sagen, das spürt man der ja ab. Das hat ja die Chefin schon lang gemerkt.
dass sie nicht im Hass lebt, dass sie die Wunden ihres Lebens hat heilen lassen und dass sie das entdeckt hat, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, auch die schwere, notvolle Jugendzeit mit dem Unrecht, das ihr widerfahren ist. Sie hat es bewältigt vor Gott. Und jetzt kann sie lieben, sie wird zum Segensträger. Und die ganze Geschichte, um die es geht, um die verborgenen Wege Gottes, über die möchte ich heute mit Ihnen reden, die verborgenen Wege Gottes beginnen da, wo ein Mensch anfängt, sein wundes Leben heilen zu lassen von Jesus. Sagt, Herr, du weißt alle Not meines Lebens und ich habe viele Schmerzen und viel Unrecht. Ich will keine Bitterkeit mehr haben, ich will mein ganzes Leben nur noch benutzen, um anderen von deiner unendlichen Liebe und deiner Barmherzigkeit weiter zu sagen. Nicht mit großen Worten, ganz schlicht. Sie kann ja nicht einmal den Glauben richtig beschreiben. Sie kann gar nicht theologisch das richtig darlegen. Es ist nicht nötig bei einem Zeugnis. Sie kann bloß sagen, wo der weiter Hilfe findet. Wir brauchen heute keine Propheten mehr. Wir haben ja das Wort Gottes. Wir sollen sagen, du, ich habe im Wort Gottes Frieden gefunden und das müsstest du lesen. Und das wird dem anderen, wie vorhin beim Abendmahl, ihnen einfach nur so ein ganz kleines Zeugnis vom Wort Gottes weitergeben. Ein Bibelwort beim Abendmahl. Für den Unbekannten neben mir ein Zeugenwort aus meinem Leben. Ach, was ist das? Ich wollte, dass Sie dann auch plötzlich auf die Wege Gottes finden. Das ist ja das Thema hier. Wie kommt der gottferne Mann, Naeman, der Syrer, plötzlich dahin, wo Gott ihm begegnen kann, mitten in der Welt? Da braucht es Leute, die Zeugnis ablegen. Und deshalb müssen wir reden und reden, wo wir sind. Zweitens, wir tun schwer mit den Wegen Gottes. Wir tun sehr schwer mit den Wegen Gottes. Der General macht sich auf den Weg und standsgemäß, wie das so geschehen muss. Die meisten unter uns wissen nicht mehr, was standsgemäß ist, so wie Königin Silvia zum 600-jährigen Jubiläum der Universität Heidelberg reist, würdig. Wie ein Präsident auf Staatsvisite geht, da gehen die Reiter voran und hintendrein die Sicherheitseskorte. Es war ja zu allen Zeiten gefährlich, prominent zu sein. Und dann kommt er dort zu dem König von Israel und legt den Brief des Königs vor. Er denkt, das geht nur mit der höchsten Empfehlung. Jetzt achten Sie mal drauf. Auch in der damaligen Zeit hat keiner geglaubt, dass solche Wunder möglich sind. Damals war man auch so hell wie heute, dass man sagt, es geschieht alles nach dem, was man erfährt, was man betasten und erwarten kann. Und der König von Israel ist aufgeregt und sagt, was will bloß der König der Besatzungsmacht in Syrien von mir, dass er so ein Ungeheures von mir fordert, dass ich den General vom Aussatz reinmachen sollte. Aussätzige kann man nicht gesund machen. Aussätzige bleiben krank. Da gibt es kein Heilmittel, da ist kein Kraut dagegen gewachsen. Der König weiß nichts und glaubt auch nicht daran, dass der Prophet Gottes noch etwas weiß vom Erbarmen und der Liebe Gottes. Das kann er nicht fassen und das ist ihm fern. Und plötzlich endet der Weg. Beobachte immer wieder, dass suchende Leute, die sich aufmachen und nach Gott fragen, nach kurzer Zeit in einer Sackgasse stehen und immer weiter wissen. Und das ist das Problem, weil Gottes Wege völlig andere sind als unser Weg. Wir kommen immer mit unseren Vorstellungen her. Und das kommt ja dann noch einmal so, als der Elisa davon hört, schickt doch seinen Boten und sagt, komm, lass den holen, es gibt einen Gott in Israel, er soll zu mir kommen, zum Propheten in Samaria. Und dann kommt der Naeman und er hält vor dem kleinen Prophetenhäuschen, das war eine windschiefe Hütte von Samaria, im Armenviertel. Und dann hält er und wartet, bis der runterkommt. Er kann ja nicht hineingehen, sonst haut er sich seinen Kopf an der niederen Türschwelle an. Und die Treppe ist so steil, da kann er ja runterfallen. Also er soll runterkommen. Und der Elisa schickt ganz absichtlich nur seinen Boden runter und sagt, wasch dich siebenmal im Jordan. Ach, da geht der Hut hoch. Wenn so ein hoher Herr kommt und den Propheten Gottes sprechen will, also da muss doch immerhin das irgendwie anders ablaufen. Wie sagt er? Ich meinte, Vers 11, Ich meinte, er selbst solle zu mir herauskommen. Wie? Ich meinte. Genau das passiert häufig, wenn Leute Gott suchen. Ich meinte, Gott müsse in meinem Leben so handeln. Das erinnert mich immer an Leute, die eine Karte malen, wenn sie in ein unbekanntes Land reisen. Die malen die Karte, wie es dort aussehen muss. Können Sie sich so einen Unsinn vorstellen? Wenn Sie in ein fernes Land reisen, müssen Sie sich die Karte besorgen. Sie kennen sich doch gar nicht aus. Wenn Sie Gott suchen, müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht dran vorübergehen und nicht, dass Sie bestimmen wollen mit Ihren Gedanken, wie es dort aussehen muss. Und Gott demütigt unseren Stolz. Ist das doch bei Ihnen genauso gewesen? Da hat Gott uns das Kleine gezeigt. Die jungen Leute, die nehmen immer Anstoß und meinen, wenn Gott sie ruft, dann müsste das eine ganz tolle Jugendversammlung sein. Und Gott kann sie durch einen schwachen und kranken Menschen segnen. Das Große liegt im Kleinen bei Gott. Unanschaulich. Und wenn in unseren Tagen in der Kirche und in der Gemeinde Jesu es sehr kümmerlich manchmal aussieht, Gott lebt, Gott lässt sich finden. Und wo zwei oder drei zusammenkommen und Bibel lesen, da kann man gewiss werden im Glauben. Stoß dich nicht an deinen Gedanken, wie du dir das vorstellst, wie das sein müsste. Oh, General Naemann, wie töricht war das. Aber er war ja ein toller Mann. Seine Angestellten und seine Mitarbeiter, die haben ein gutes Verhältnis zu ihm. Sonst hätten sie nicht gesagt, lieber Vater. Das war damals ungewöhnlich in dieser autoritätsgläubigen Zeit. Und er lässt sich auch von seinen Mitarbeitern beeinflussen und bestimmen. Die sagen zu ihm, probier's doch. Wenn er was Großes von dir verlangt hätte, hättest du es gemacht. Aber es ist in der Tat so. Ich habe es oft erlebt, wie Leute aus unserem Gottesdienst heraus, selbst in großer Not, mit Protest aufgeschrien haben, gesagt haben, was soll das jetzt beten? Das kann mir auch nicht helfen. Doch, Glauben, Vertrauen, gehorchen ganz schlicht, kein anderer Weg. So war es bei Naemann, das sind Gottes verborgene Wege, vor unserem Auge nicht sichtbar. Und dann noch das Letzte. Man kann fröhlich seine Straße ziehen. Der General hat Angst, wie das wieder ist, wenn er heimkehrt. Er ist voller Angst und Sorge. Er lässt noch zwei Esel beladen mit der Heimaterde von Israel, weil er gedacht hat, das sei vielleicht Gott leichter anzubeten, wenn er das Erdreich mitnimmt. Damals war offenbar das eine abergläubische Vorstellung, dass Gott an das Erdreich gebunden sei. Aber Elisa lässt es ihn tun. Wenn es ihm Spaß macht, soll er die Erde ruhig mitnehmen. Nur ein Problem hat er. Er ist der Flügeladjutant des Königs. Das sind immer die, die ganz nah dabei sind und die ersten Berater. Und sein König geht in den Tempel Rimmons. Rimmon war der Donnergott von Syrien. Und dort wurde tüchtig Kultfeiern gemacht. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich diesen seelsorgerlichen Fall nicht entscheiden musste. Ich wäre schön ins Schwitzen gekommen. Ich hätte gesagt, also schau irgendwie, wie du aus der Sache rauskommst. Und vielleicht hat mancher dem einen seelsorgerlichen Rat gegeben, sagt, vielleicht ist eine Lüge eine kleinere Sünde. Und sag's einfach an den Morgen, wenn es zum Gottesdienst im Tempel geht, du seist krank, das ist Grippe. Aber das ist nicht Seelsorge Gottes. Da beobachten wir was ganz Ungeheures in der Bibel. Und ich muss das sagen, auch auf die Gefahr hin, dass ein paar jetzt missverstehen. Gott ist so großzügig, wenn Menschen zum Glauben an ihn gefunden haben, dass er ihnen nicht eine Fülle und einen ganzen Katalog von Gesetzen über ihren Hals stülpt. Das würde uns nur in eine kalte Frömmigkeit einengen. Gehe hin mit Frieden. Ja, und darf der mit ins Hause Rimmon, wenn der König opfert? Ja, darf mit. Ja, aber dann können wir Christen ja auch alle faule Kompromisse machen. Nee, ein Unterschied. Vielleicht fassen Sie etwas vom Geheimnis Gottes, dass man Seelsorge nicht vom einen auf den anderen Fall übertragen kann. Der Naemann steht glasklar im Glauben. Wie sagt er da zum Schluss? Ich kann nicht mehr anderen Göttern opfern. Ich kann allein dem Herrn bloß noch dienen. Für ihn war das abgetan. Es geht ihm nur noch um seine Dienstpflichten. Und jetzt wissen die, zu denen ich rede, auch heute Morgen, die in ganz schwierigen Konflikten leben. Das gibt es tatsächlich in der Welt. Dass man bedrückt und unfrei leben muss. Und da kann man gar nicht nach seinem Gewissen entscheiden. Aber der hat Skrupel. Und nun sagt der Elisa nicht, geh hin, alles ist okay, ist nicht so schlimm. Sondern sagt, Gott wird dich leiten. Und wo sie das in ihrem Herzen tragen, dass sie Gott über alles fürchten und ihn lieben, wird Gott die Nöte für sie lösen, ohne dass sie lügen müssen. Und ohne dass sie Götzen anbeten, das können gläubige Leute nicht mehr. Die, die Jesus dienen, die haben klare Linien in ihrem Leben. Aber da gibt es noch so Grenzfälle. Wie ist denn das da? Geh hin im Frieden. Ein Ausleger weist mit Recht darauf hin, dass wenig später ja eine große Revolution in Syrien stattfand. Hazael hat einen Militärcoup gemacht und hat diesen König vom Thron gejagt und sagt, ganz bestimmt wurden dann auch die Flügeladjutanten ausgewechselt. Das hat Gott gefügt. Das sind die Lösungen, die Gott schafft. Die Probleme bleiben gar nicht so. Und wahrscheinlich schon als er nach Hause kehrte, dauerte es gar nicht mehr lang, dass er frei war von seiner Verpflichtung. Darf ich Ihnen nochmal klar sagen? Wir können nicht in faulen Kompromissen mitwirken. Wir dürfen nicht teilhaftig sein an der Sünde. Wir können nicht ziehen am Joch mit den Ungläubigen. Geht aus, sondert euch ab von ihnen. Doch gibt es Fälle, wo wir auch mit Ungläubigen zusammenleben und den Frieden halten müssen. Manche müssen das schon in ihrer Familie und im Geschäft. Wir können nicht die Welt räumen. Geh hin und ziehe mit Frieden. Wichtig ist nur, dass du den Gott findest, so wie es der Naemann gefunden hast, der Gott erlebt, der dein Leben verändert. Und dass du ihm von ganzem Herzen vertraust, ungeteilt und völlig. Und dass du ihm dienst und gehorchst, so dass nichts in deinem Tun gegen Gottes Willen ist. Das möchte ich Ihnen heute Morgen groß machen. Gottes verborgene Wege. Ein Mann findet aus dem Jammer seines Lebens heraus zur großen Freude. Nicht nur zur Heilung seiner Krankheit, sondern findet zu einem reichen Leben mit Gott. Zu einem Leben, wo er fröhlich seine Straße zieht, auch wenn es ein schwieriges Leben war. Ein kompliziertes Leben, aber ein reiches Leben, weil der Herr mitzieht und leitet und führt. Amen. Und singen wir noch In dir ist Freude 288, die ersten beiden Verse. wollen beten. Herr, wir stehen so oft vor den Trümmern unseres Lebens und wir wissen nicht mehr, was das alles soll. Dann begegne du uns jetzt auch durch dein Wort. Und dann wollen wir Erfahrungen machen. Du redest und schweigst nicht. Du hast für jeden eine Wegweisung, einen Trost, ein mutmachendes Wort. Und hilf uns auch, dass wir einander diesen Dienst tun können. Wir wollen dich jetzt bitten für alle, die verzweifelt und mutlos sind, voll Angst und von Traurigkeit, die in der Krankheitsnot verzweifelt sind, dass du ihnen nachgehst und sie tröstest und sie aufrichtest. Hab vielen Dank, dass dieses Wort wahr wird und sich erfüllt. Wir wollen auch besonders beten für die Menschen, die dich noch nie kennengelernt haben, die nichts von dir wissen, für alle Missionsarbeit, wo sie geschieht, in fernen Ländern. Dass du doch das schenkst, dass viele zu dir kommen und selig werden. Es ist solch ein Vorrecht, dass du uns dein herrliches und großes Evangelium anvertraut hast. Und nun wollen wir es teilen und weitersagen und Zeugnis ablegen, dass andere dich finden und fröhlich ihre Straße ziehen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.